Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Elisabeth, warum bist du Feuer und Flamme für die wunderbaren Nationalparks der USA?
Ich bin deswegen Feuer und Flamme, weil sie für mich, wenn ich mir so den Globus anschaue, wirklich in einer relativ kleinen Region die fantastischen Kontraste und Naturwunder bereithalten. Das ist für mich top auf der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zur bereits zweiten Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Und in unserem Podcast sprechen wir alle 14 Tage über eine ganz konkrete Reise. Das heißt, wir machen mehr als nur Länder und Regionen zu besprechen. Wir nehmen euch mit auf eine richtige Reise mit den einzelnen Reisestationen, mit Highlights, mit Insider-Tipps. Mein Name ist Robert Seeger, ich reise gern und bin hier der Host von Feuer und Flamme. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich habe mir eine Expertin geholt. Ich freue mich, dass du wieder hier bei uns im Podcast-Studio bist. Elisabeth Kneißl-Neumeier, die Mitgründerin von Kneißl Touristik und eine echte Reiselegende, das darf man sagen, ja, und du sprühst ja vor Leidenschaft für Reisen und du hast schon vorher gesagt, USA schon 10-mal. Was verbindest du denn so mit der USA? So, was sind so die ersten Dinge, die dir so in den Sinn kommen?
Jetzt nicht passend zur Reise, ich bin ein totaler New York-Fan gewesen. Also bis 9-11 bin ich, was Gott, wie oft in New York gewesen. Wahrscheinlich komme ich auf mehr USA-Reisen. Aber irgendwann hat es dann angefangen. Wir haben 100 Campingreisen im Westen der USA gemacht, die immer so der Westküste gefolgt sind durch die Nationalparks hinunter. Und es war einfach, weiß ich nicht, du hast nichts, was dich nicht umreißt. Die letzte Reise habe ich mit meinem Mann seinen Buben unternommen. Und das war so faszinierend, weil der Victor hat gesagt, na, der nächste Tag kann nicht schöner werden. Und dann kamen wir dorthin, das ist ja nur großartiger. Und er hat gesagt, na, das wird nicht besser. Und ich habe ihm gesagt, du warte einfach ab, wir werden jeden Tag anders, besser, großartiger. Und es wird dann nie fad werden. Fad, es ist immer was Besonderes dabei. Und das ist genau der Westen der USA.
Genau. Damit sind wir mitten im Thema. Du hast es wunderbar eingestimmt schon. Wir sprechen heute über die schönsten Nationalparks im Westen der USA. Wir folgen hier einer Reise aus eurem Katalog, eine 21-tägige, wie ihr so schön sagt, Studien-Erlebnisreise, wo ich viel Natur habe, auch ein bisschen Wandern dabei habe. Lass uns zuerst mal so ein bisschen die Reise auch geografisch und von der Route so ein bisschen einordnen. Wo fahren wir los? Wo kommen wir vorbei und wo endet dann diese Reise dann auch wieder?
Das, was mir so ganz wesentlich war, ist die Vielfalt der Nationalparks damit hineinzunehmen. Und für mich ist der älteste und vielleicht sogar für mich der schönste Nationalpark auf der Welt der Yellowstone. Das heißt, wir fangen im mittleren Westen, ganz im Norden oben, gar nicht mehr so weit hinauf zur kanadischen Grenze an und arbeiten uns dann langsam südwärts. Vom Yellowstone geht's in den Dinosaur-Nationalpark hinein. Dann ist die Welt des Sandsteingebiets rings um den Colorado River erreicht. Wir kommen hinein in die Bögen- und Bogenwelt des Arches-Nationalparks. Nationalparks, dann fangen die Canyons an. Das heißt, ich habe zum Beispiel Colorado und Green River mit ihren Canyons. Wir haben Monument Valley. Für mich einer der faszinierendsten Canyons ist der Canyon de Chelly. Wir gehen hinunter in eine Welt, wo zigtausende versteinerte Holzstämme herumliegen in dem Petrified Forest Nationalpark. Wir kommen zum Grand Canyon und da höre ich immer, ma, da sind ja so viel Leute. Na, wenn's die wegtrast von die Leute, du bist mitten in der freien Natur und der Canyon vor dir. Dann haben wir diese Slot Canyons, also den Antelope Canyon. Dann Sandstein, wieder vom Allerfeinsten in der White Pocket. Zauberwelt des Sandsteins für mich. Dann Bryce Canyon, so das Naturspektakel, wie kann Erosion funktionieren. Dann geht's weiter in den Westen hinüber. Wir kommen nach Las Vegas, um einen kleinen Kulturschock einzubauen. Und dann geht's über die Kordilleren hinweg in den Yosemite und hinunter an den Pazifik nach San Francisco, wo einfach dann die Reise in einer eigentlich noch immer sehr schönen Stadt ausklingen kann und von wo es wieder zurückgeht.
Wir werden euch die Reiseroute und die schönsten Fotos von dieser Reise natürlich bei Facebook hochladen, bei Instagram hochladen. Die Links, die packen wir euch in die Shownotes. Und bevor wir hier richtig loslegen, würde ich sagen, wir hören uns mal aus eurem durchaus poetischen Katalog. Ist ja ein Meisterwerk jedes Jahr, der wirklich Lust auf Reisen macht. Hören wir uns einmal an, von Helmut Bucher eingesprochen, von dieser großartigen Reise den Anfang kurz an.
Die schönsten Nationalparks im Westen der USA. Tauchen Sie in die Welt der riesigen Canyons ein und erkunden Sie Nationalparks mit den bizarrsten Steinformationen, die nur die Natur mittels Erosion herzustellen vermochte. Diese umfassende Rundreise beginnt in Jackson Hole inmitten der Grand Teton Range, erkundet dann intensiv den Yellowstone National Park mit Fumarolen und heißen Quellen, dem Old Faithful Geysir, Canyons und Wasserfällen. Faszinierend sind die Knochenfragmente, die im Dinosaurier National Monument aus dem Felsen ragen. Beeindruckende Canyons, Arches, Sandsäulen erwarten Sie in den folgenden Tagen rings um Moab am Zusammenfluss von Colorado und Green River, sowie das Monument Valley und das Canyon de Chelly National Monument. Ein Naturwunder folgt auf das nächste. Sagenhaft schön ist der Petrified Forest, fantastisch der Grand Canyon. Die White Pocket, Price National Park, Zion National Park. Die Einfahrt in Las Vegas ist ein vitaler Schock nach diesen großartigen Naturschauspielen. Zum Ende der 21-tägigen Reise verlassen Sie die mächtigen Mammutbäume des Yosemite National Park nach San Francisco, wo Berge, Bay und Pazifik einen unvergleichlichen Rahmen bilden. Viel Flair umgibt die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Von der Golden Gate Bridge über Chinatown bis zu den Seelöwen am Pier 39, der Fisherman's Wharf.
Wir sind also 3 Wochen da im Westen der USA unterwegs, erleben an 21 Tagen einen Höhepunkt nach dem anderen. Wir werden uns jetzt hier in diesem Podcast so auf so deine persönlichen Highlights auch so nicht beschränken, das wäre ein falsches Wort, aber ein bisschen was muss man dann noch selber erleben, glaube ich, da draußen. Die Reise beginnt ja wirklich schon mit einem Highlight. Wir gehen hinein in den Yellowstone Nationalpark, relativ am Anfang der Reise schon. Ich glaube schon am 2. Tag. Was ist denn der Zauber von diesem Yellowstone Park?
Der ist Zauber pur vom Anfang bis zum Ende. Du musst dir vorstellen, dass das ein riesiges Vulkanareal ist. Es ist ein Riesenkrater. Und in diesem Riesenkrater hast du die faszinierendsten Erscheinungsformen. Du hast wunderbare, einzigartige Sinterterrassen. Jetzt könnte man sagen, naja, Pamukkale in der Türkei. Aber die strahlen in allen Farben. Die sind grünlich, die sind gelblich, weil der Vulkanismus einfach dazukommt. Du hast den großen Yellowstone Lake, aber im westlichen Bereich hast du ganz heiße Quellen, die in einem wunderschönen Blau aufleuchten. Dann hast du, einer meiner Lieblingsplätze ist die Grand Prismatic Spring. Und da gibt's mittlerweile auch einen Lookout, also du wanderst auf einen kleinen Hügel und du hast es unter dir und siehst es so gut. Das ist wie ein riesiges Auge, das von orangen, blauen, gelben Linien umgeben ist. Und wenn du unten stehst, hast du den ganzen Boden durchsetzt von einer Linienführung, wo du dann als möchte gern Fotograf, ich bin's ja nicht ausgebildet, aber voller Begeisterung. Du stehst da drinnen und du glaubst das nicht. Und wenn das jetzt alles wäre mit wunderschönen Wäldern und Pässen, dann ist das ja nur die halbe Miete. Denn du hast ja diese ganze Tierwelt dazu. Der erste Stau, in den du reinfährst, ist ein Stau, weil halt eine Bisonherde über die Straßen umtrottet. Und der ist es vollkommen wurscht, ob da die Leute warten oder nicht. Du hast die Bisons neben dir, neben dem Auto. Du hast sie direkt vor dir. Und das ist ja kein kleines Tier. Du hast unwahrscheinlich viele Wapitis, du hast Pronghorn-Antilopen, du hast manche Täler wie das Lamar Valley, wo du einfach wirklich größere Tierherden hast. Und dann sind es einfach auch die frechen kleinen Hörnchen, die dann immer wieder daherkommen. Also es ist alles grandios und deswegen eben, ich verstehe, warum das der erste Nationalpark war, den man schützen wollte, weil es einfach überwältigend ist.
Ich glaube, wenn ihr bisher noch nicht verstanden habt, warum dieser Podcast Feuer und Flamme heißt, dann spätestens jetzt ein bisschen Gänsehaut auch wieder bekommen bei deiner Schilderung, die so lebendig ist, als wären wir da und man spürt halt auch bei dir diese Begeisterung für die Landschaft, für das Reisen, für das Erleben und du nimmst uns hier mit in eine ferne Welt, die zauberhaft märchenhaft ist und wir verlassen dann den Yellowstone Nationalpark, wo nur rein überblicksmäßig, wo geht's denn dann entlang? So, was sind so in den nächsten paar Tagen die Punkte, die man so ansteuert?
Über den Dinosaur, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in einem Felsen Dutzende Skelette von Dinosauriern sich angesammelt haben. Meines Wissens war es ein großer Erdrutsch, wo das zusammengepresst wurde. Du stehst davor und glaubst das nicht. Aber es sind dann einfach diese Eindrücke von extremen Bögen. Also rings um Moab herum, das heißt, wir sind am Colorado River gelandet, wir sind mitten in der Sandsteinwelt vom Colorado River, lernst du, wie dieser Sandstein am besten erodiert. Das heißt, er bildet Lamellen und in diesen Lamellen drinnen kommt dann durch Wind, Wetter, Sand, Regen einfach die Bogenbildung langsam heraus und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können riesengroße Bögen sein, wo die Leute am Abend dann in dem Bogen drinnen sitzen und so quasi dem Sonnenuntergang zuschauen. Oder du gehst zum Delicate Arch hinauf, von dem du einen Traumausblick hast, weil du hast die LaSalle Mountains im Hintergrund. Du hast den riesengroßen Landscape Arch, aber du hast da den Double Arch, wo die Leute drinnen stehen, das ist der Selfie Point. Da stehen alle drinnen, weil sie haben den erklommen und aber der ist einfach schön. Und du hast also Bögen über Bögen. Und dann gleich auf der anderen Seite vom Colorado River hast du den Teil, der sich Island in the Sky nennt. Genau dort, wo Green River und Colorado zusammenfließen, hast du irre Schluchten, auf die du da hinunterschaust. Du stehst hoch drüber, drum Island in the Sky, aber dort hast du auch den Mesa Arch, der einfach in der Früh, wenn die Sonne einleuchtet, extrem schön ausschaut. Von dort geht es dann Richtung Süden hinunter und ich mag jetzt keine Zigarettenwerbung machen, aber jeder kennt das Monument Valley einfach genau von dort her. Da ist halt der Marlboro Man irgendwo einmal geritten.
Ich würde hier vorschlagen, glaube ich, auch da haben wir wieder eine kurze Stelle aus dem Katalog vorbereitet. Lassen wir das noch den Helmut vielleicht für uns kurz einsprechen und tauchen wir dann in diesen 9. Tag, glaube ich, den wir schon unterwegs sind, noch einmal genauer ein.
9. Tag. Monument Valley. Geländewagentour Canyon de Chelly. Arizona begeistert uns mit der fantastischen Welt des Canyon de Chelly. Drei einmalige Sandstein-Canyons, die eines der heiß umkämpften Rückzugsgebiete der Navajo Nation waren, bilden die einzigartige Kulisse des Parks. Nach einer Geländewagentour zum Antelope House oder White House aus der früheren Pueblo-Kultur spazieren wir am Rande des Canyon del Muerto zum Antelope House Overlook und erkunden am Südrand den Face Rock Overlook. Zuletzt blicken wir auf den Spider Rock, dessen zwei Sandsteinsäulen sich 244 Meter hoch über den Canyon erheben. Hier saß laut Navajo-Mythen die Spinnenfrau, die den Menschen die Kunst des Webens beibrachte.
Canyon de Chelly, würde ich ja sagen, ist ja vielleicht so nicht der bei uns geläufigste Nationalpark. Warum hast du genau jetzt auch das herausgehoben als eines deiner Highlights?
Für mich ist ganz wichtig, zu erzählen von den Menschen, die dort gelebt haben und die dort leben. Wir sind in der Navajo Nation unterwegs. Also wir sind außerhalb des amerikanischen Hoheitsgebietes und wir sind wirklich in der Selbstverwaltungszone der Navajos. Und für die Navajos war es ganz wichtig, einen Platz zu haben, wo sie sich zurückziehen können. Nur dieser Canyon de Chelly, so grandios schön der ist, einer heißt Canyon del Muerto, weil man wirklich ein unwahrscheinliches Debakel dort gehabt hat. Die weißen nachrückenden Siedler und das Militär haben die Leute dort zurückgedrängt und es gab einfach unzählige Tote da drinnen. Es sind grausige Erinnerungen, die man da hat, weil das einfach leider auch zum Wilden Westen dazugehört hat. Aber es ist auf der anderen Seite auch ihre Mythenwelt. Wir diskutieren jetzt gerade, weil der höchste Kirchturm der Welt entsteht in Barcelona bei der Sagrada Familia über 172 Meter Höhe. Dort haben wir einen Felsen, der 244 Meter hoch aufragt, also so ganz frei aus der Natur heraus, und der nennt sich Spider Rock. Für die Navajo und für die anderen Gesellschaften, die vorher dort gelebt haben, war ein ganz wichtiger Schritt in der Ansiedlung und vor allem in der Gesellschaftenbildung, dass man weben konnte. Du brauchtest einfach ein Gewand, das man anziehen konnte, nicht nur Fell, das man sich umgehängt hat. Und die große Magierin hat damals den Navajo beigebracht, wie man den webt. Und sie saß angeblich auf diesem Spider Rock oben. Und der ist extrem schön anzuschauen. Und jeder Spaziergang, den du dort machst, ist so einzigartig, weil, weiß ich nicht, Sandstein ist jedes Mal anders und jeder Sandstein Canyon schaut anders aus. Und das ist immer was Besonderes. Deswegen Canyon de Chelly.
Und dann geht's ja am nächsten Tag gleich weiter zu einem weiteren wirklichen Highlight. Du hast es uns vorher schon kurz angekündigt. Auch da hören wir einmal kurz rein und plaudern dann ein bisschen im Detail über eine ganz außergewöhnliche Landschaft mit ganz außergewöhnlichen uralten Funden.
Zehnter Tag. Canyon de Chelly. Hubble Trading Post, Petrified Forest National Park und Winslow. Nach einem kurzen Besuch der Hubble Trading Post, einem historischen Handelsposten, geht es zur Route 66 und zum Petrified Forest National Park. Neben den ansehnlichen Landschaften, der Painted Desert, begeistern tausende versteinerte Bäume, die vor über 200 Millionen Jahren entstanden. Die Aussichtspunkte sind vielfältig und Kurzwanderungen führen durch die schöne Blue Mesa und den Crystal Forest. Die heutige Übernachtung erfolgt in Winslow.
200 Millionen Jahre alte versteinerte Bäume. Was macht das mit einem, wenn du davor stehst? Ist das, wie fühlt man sich da dann als Besucher?
Ich glaube, es macht die Landschaft zuerst einmal wahnsinnig viel, weil Painted Desert ist wirklich, als würde ein Künstler irgendwann einmal Farben ausgeschüttet haben, so ein großes Schüttbild, weil es einfach in den unterschiedlichsten Farben kommt.
Oder ein Bild für uns mit vielleicht?
Oder für mich? Denn dummerweise jetzt nicht. Also genau von, ich kann da nur, ich habe die Blume ist er mit. Ich habe sie mitgenommen.
Ja. Ich beschreibe vielleicht kurz, was man hier sieht, weil ich glaube, das Bild kann ganz stark ausdrücken, was du sagst. Man sieht hier felsige Erhebungen und es schaut wirklich so aus, als hätte man die Berge angemalt, in so Schichten angemalt, bläulich, türkis, dann wieder bräunlich. Es ist wirklich so, als wäre jemand mit einem Pinselstrich darüber gegangen. Wir laden euch all die Bilder, all die Höhepunkte natürlich auf Facebook, auf Instagram hoch. Gibt es auf der Webseite, gibt es im Katalog. Und jetzt darfst du noch was dazu sagen.
Das, was so herausragend ist, ist unter anderem auch in dieser Blue Mesa, du gehst in eine Urzeitlandschaft hinein, ich könnte es gar nicht anders beschreiben. Du gehst in eine ganz, ganz einzigartige Badlands-Landschaft. Also zu schlecht, dass man da irgendeine Landwirtschaft betreiben konnte, aber traumhaft schön für jeden, der einfach gern fotografiert. Und da liegen vom kleinsten Stückerl versteinerten Holz bis zu 20 Meter langen, riesigen Holzstämmen alles herum. Und du gehst vorbei von einem zum nächsten. Aber das allein macht es ja noch nicht aus. Ein Teil dieses Nationalparks heißt Crystal Forest. Und wirklich, weil innerhalb dieser Baumstämme, da hast du draußen, du siehst das Ostloch noch, du siehst genau die Rinden. Das ist alles extrem gut erhalten geblieben, über 200 Millionen Jahre hinweg. Und in manchen der Baumstämmen ist innen dann Achat auskristallisiert. Und das ist jetzt nicht nur ein beige-brauner riesiger Steinblock oder ein Holzstamm, sondern da drinnen glänzt es in weiß und gelb und rosa und dunkelrot. Und das Interessante ist, man hat manche dieser Steine in früheren Zeiten, als man es noch nicht besser wusste, so zurechtgeschnitten, dass man daraus ein Haus gebaut hat, das Achathaus. Aber das ist gigantisch. Du wirst sogar beim Eingang kontrolliert, ob du ja nichts mitgenommen hast, weil, um Gottes Willen, das Bemerkenswerte ist, dass ja nicht nur im Nationalpark das Holz herumliegt, sondern bei jedem Bauern 3, 10, 15 Kilometer außerhalb. Das heißt, du kannst zum nächsten Souvenirstandl fahren und dir so eine traumhafte Erinnerung an diesen Crystal Forest mitnehmen. Der ist wirklich beeindruckend.
Ich glaube, du nimmst auch wahnsinnig viel Erinnerungen im Kopf, die schönsten Bilder hast du im Kopf, glaube ich. Und dazu und weiter geht die Reise. Ich meine, du hast es so schön beschrieben, da ist wirklich, da denkst du dir, kann der nächste Tag noch spektakulärer werden als da. Und wir kommen dann langsam so in den Grand Canyon, das wir natürlich alle kennen, zumindest mal vom Namen her, eines der ganz großen Naturwunder dieser Welt, wo man auch gerne auch bald sagt, naja, ist halt Overtourism, ist es. Wie empfindest du den Grand Canyon?
Ich empfinde es absolut fantastisch, weil Overtourism ist ja immer ein Wort, mit dem wir uns jetzt in letzter Zeit herumkämpfen und mit dem wir herumdiskutieren. Wenn du in diesem Grand Canyon, da im Canyon Village bist, dann hast du von weit vor dem Sonnenaufgang bis weit nach dem Sonnenaufgang einen Linienbus, der entlang dieses ganzen Canyon fährt. Das heißt, wir sind vorm Sonnenaufgang schon unterwegs, steigen in den Linienbus ein und suchen uns dann einfach einen traumhaft schönen Platz aus, wo wir den ersten Ausblick haben. Aber dann gibt es einen Wanderweg, der genau an diesem Canyon entlang führt. Und du kannst dir sicher sein, in der Früh ist es eine sehr überschaubare Zahl von Touristen, die da schon zum Sonnenaufgang unterwegs ist. Aber das ist, also du musst dir vorstellen, da geht es 1600 Meter hinunter. Und dann heißt es immer, ja um Gottes Willen, da wird es ja im Sommer so heiß werden. Nein, es wird nicht heiß, weil du bist ja auf über 2000 Meter Höhe. Also es ist selbst in den Sommermonaten nicht so heiß und wir sind gerne im Juni unterwegs. Also es ist richtig angenehm. Und du hast da die unterschiedlichsten Ausblicke. Du schaust in Seitencanyons hinein. Du siehst teilweise hinunter, wo dieser Pfad bis in die Talsohle des Colorado River hinunterführt. Also das ist gigantisch. Und dann gibt's einfach auch noch so ganz besondere Highlights. Da hat man irgendwann einmal einen Canyon Tower errichtet, so ein Ausblicksturm. Und der ist innen total mit den Mythenbildern der hier lebenden Leute, der hier lebenden Kulturen geschmückt. Ich habe von den Navajo, ich habe von den Hopi die unterschiedlichsten Darstellungen und die sind gigantisch schön.
War selber auch schon dort, ist genau wie du sagst, du stehst dort oben und staunst einfach, wie du kommst dir so klein vor und du hast auch diese unglaubliche Anziehung, dass du sagst, eigentlich würde ich da jetzt gern runtergehen und würde das alles noch viel mehr erforschen und sehen. Und ja, klar zieht da viele Menschen an, das ist ja ganz normal, weil es auch so wunderbar ist. Und von dem Föhn gehen, von dem Föhn herumfahren, wirst du dann eines, du weißt es schon, man wird hungrig. Wir sind in Amerika und Steak, Burger, Pizza, mexikanisch. Wir kennen das, die amerikanische Küche. Was ist denn so dein kulinarisches Highlight auf so einer Amerikareise?
Ja, das mit dem kulinarischen Highlight macht mir jetzt ein echtes Problem, weil, weiß ich nicht, es gibt immer wieder extrem nette kleine Lokale, die so Kleinigkeiten anbieten. Also die nettesten Lokale, die wir gefunden haben, sind wunderbare Kaffeehäuser, zum Beispiel in Flagstaff, oder extrem nette Diners, die wirklich gutes Essen haben. Aber du bist immer in dieser Steak- und Burger-Schiene drinnen oder Fisch. du weißt, dass ich Fisch extrem gern mag. Aber ja, okay, so richtig jetzt, dass etwas ganz herausragend war. Es ist einfach sehr, sehr gut. Das Lieblingslokal, würde ich jetzt sagen, es ist ganz definitiv dieses Café in Flagstaff. Das ist einfach super schönes Haus in einer lieben alten Stadt. Du musst ja durch Flagstaff, wenn du zum Grand Canyon willst. Und das ist einfach eine urgemütliche Atmosphäre, ein wunderschönes altes Haus, und sie haben einfach so innovative kleine Häppchen gehabt, also nicht Tapas, aber richtig feine Häppchen, und das hat für mich was Besonderes. Und natürlich auch, früher sind wir gerne an die Wharf in San Francisco gegangen, würde ich jetzt nicht mehr so empfehlen, aber in der Innenstadt drinnen sind ganz tolle Diners, die echt gutes Essen servieren und wo man gern einkehrt.
Genau, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Es gibt in Amerika viel mehr als die üblichen Ketten. Es gibt die kleinen Independent Diners. Essen ist zum Teil besser, als man es heute vermuten würde. Auch wir gehen jetzt hoffentlich bald zum Essen. Wir wollen uns noch ein Highlight von dir herausgreifen aus dieser langen Reise, nämlich den Tag 13, White Pocket. Da hören wir noch einmal kurz rein. Ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Geheimtipp, Hobby. Bevor wir jetzt drüber reden, noch gar nicht am Schirm gehabt, nicht einmal was darüber gehört gehabt, hören wir den Helmut Bucher noch einmal.
13. Tag. Page, White Pocket, Vermilion Cliffs, National Monument, Kanab. Frühmorgens Fahrt mit dem Bus nach Kanab, wo unser Geländewagen für den Ausflug zu den faszinierenden White Pocket erwarten. Die Gruppe wird geteilt, da die Gesteinsformationen immer nur von 10 Personen gleichzeitig betreten werden dürfen. Die Grenzregion Arizona-Utah mit den Vermilion Cliffs National Monument ist bekannt für einzigartige Sandsteinphänomene. Keines ist aber so relativ einfach zu erreichen wie der White Pocket. Die bizarren Gesteinsformationen und die Farbenpracht sind ein Paradies für Fotografen und Naturliebhaber. Wir durchstreifen mit unserem örtlichen Guide die vielfältigen Formationen.
Was macht denn White Pocket zum Geheimtipp, zum ganz besonderen Erlebnis? Auch da hast du uns wieder ein Bild mitgebracht, jetzt einmal nur für mich.
Was die White Pocket so toll macht, ist, unter der Zeit vom Clinton ist ein ganz besonderes Areal an der Grenze von Arizona und Utah geschützt worden. Da ist ein National Monument gegründet worden, und das sind die faszinierendsten Formationen, die du dir vorstellen kannst. Vielleicht haben manche schon von der Wave gehört, aber in die Wave kommst nur, wenn du das Glück hast, dass du entweder einen Eintritt gewinnst oder vor Ort beim Bingo mitspielst. Also für eine Gruppe undenkbar. Und die White Pocket ist ja auch nur mit Geländewagen erreichbar, weil relativ tiefer Sand davor ist. Aber die White Pocket ist noch im Moment ohne Permit erreichbar. Das heißt, wir kommen in die gleiche einzigartige Welt hinein, aber ich darf mich dort bewegen. Aber wenn es in einer geteilten Gruppe ist, es ist gigantisch. Die White Pocket kennt fast jeder, der ein iPad aufschlägt, weil da ist genau dieser Lonely Tree zu finden, mitten unter weißen Sandsteinformationen. Das schaut wirklich aus, als hättest du lauter so weiße Pölster nebeneinander gelegt oder weiße Taschen nebeneinander gelegt, die ein faszinierendes Muster ergeben. Aber wenn das alles war, dann war es ja schon ganz nett. Aber dahinter geht die Landschaft weiter. Und auch das ist durch einen gewaltigen Erdrutsch entstanden, wo unwahrscheinliche Sandsteinformationen in Bewegung geraten sind. Und das schaut aus, als hätte da irgendjemand hineingegriffen in die Farben dieses Sandsteinmassivs. Du hast gelb, rosa, dunkelrosa, weiß in ständiger Folge. Du hast eine Streifenlandschaft, alles mit ockerfarbener Sandstein mit weißen Streifen durchzogen, dann ragt wieder ein kleines Muggerl auf, das in gelb-orange herausleuchtet. Also die Farbenpracht ist so gigantisch und die Formenvielfalt. Und manchmal aus einem so einem weiß-ockerfarbenen Zauberfleckerl kommt eine kleine weiße Blüte heraus. Also es ist so gigantisch. Und für mich halt, ja, ich war schon in der Wave, das stimmt schon, aber es ist der Zugangspunkt zu dieser Sandsteinwelt, die halt einfach zum Westen dazugehört. Und solange wir es so schön nur machen können, ist es einfach für eine Gruppe ein Traumerlebnis.
Ja, danke auch, dass du uns das Bild mitgebracht hast. Laden wir auch bei Facebook und Instagram natürlich für euch hoch. Und es ist genauso, wie du beschrieben hast. Es schaut aus wie Pölster. Und mitten aus den Pölstern wächst ein Baum heraus. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, jetzt sind wir auf dieser Reise ja erst am Tag 13. Ja, also wir haben eine 21-tägige Reise, das heißt, es ist immer noch ein Drittel in Wahrheit vor uns. Es geht dann weiter über den Bryce Canyon Zion National Park, dann kommt man kurz nach Las Vegas, muss man auch mal da gewesen sein, finde ich, hört dazu, Glücksspulen-Metropole, unglaubliche Architektur, halt eine Kunstwelt erschaffen worden mit unglaublichen Shows und am Ende fahren wir dann weiter bis an die Westküste, bis nach ins legendäre San Francisco. Und dort endet diese wunderbare dreiwöchige Reise auch wieder. Bevor wir hier im Podcast zum Ende kommen, vielleicht noch eine persönliche Frage und eine praktische Frage. Wir nehmen den Podcast auf, es ist 2026, Anfang des Jahres 2026. Ist Amerika auch gerade jetzt ein empfehlenswertes Reiseland?
Als Reiseland würde ich hundertprozentig ja sagen, weil ich, also mir sagt man, meine Welt relativ stark einschränken, würde ich jedes Land nach der derzeitigen Führungsperson beurteilen. Ja. Da wird mein Radius ganz schön geschwind, sehr stark zusammengedrängt. Ob man jetzt politisch auf der Seite von Trump steht oder nicht, ich glaube, dass man in dieser Naturlandschaft so gut das ausblenden kann. Es gibt da Lösungen. Ich meine, man war ja nicht besonders nett in der Trump-Administration. Man hat uns ja auch auferlegt, ihr als Ausländer zahlt jetzt gleich zehnfach so viel wie die Einheimischen. Aber es wurden Lösungen gefunden, mit denen man dann einfach diese Eintritte wieder so halbwegs machbar gemacht hat. Ich finde, dass der Nationalpark oder diese Nationalparks so herausragend sind und dass sie einfach so sehenswert sind, dass ich mir zwar oft noch die Nachrichten anschaue, aber untertags bist du voll drinnen in der Landschaft. Und wenn du weiter, du hast ja nicht so viele große Städte, wo du jetzt in politische Diskussionen eingraden kannst. Du hast immer wieder eine kleinere Stadt, aber ehrlicherweise, Ich glaube, man sollte einfach diese Landschaft für sich stehen lassen und uns überlegen, weiß ich nicht, jetzt, glaube ich, ist einfach eine gute Zeit, wo auch nicht ganz so viele Touristen in den Westen der USA reisen. Vielleicht nutzen wir einfach die Zeit, die Amerikaner fahren von den USA weg, die sind wieder auf Auslandsreise unterwegs. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen zurückgegangen, der Tourismus in die USA. Nutzen wir die Zeit, wenn einfach ein bisschen weniger unterwegs sind. Und es werden immer viele dort sein. Und an manche Stellen bist du ganz allein, weil beim Canyon de Chelly bin ich mir sicher, wirst du ziemlich allein stehen. Und in vielen Teilen, weiß ich nicht, wenn du durch den Antelope Canyon gehst, bist du auch allein. Und ich garantiere dir, in der White Pocket wirst du auch allein sein. Und das sind einfach diese Erlebnisse, die wir wollen. Wir wollen ja, weiß ich nicht, die schönstmögliche Natur erleben. Und das ist es. Also, ja.
Und ich glaube, wenn man vor diesen Millionen Jahre alten Naturdenkmälern steht, dann kann man auch ganz ehrlich sagen, diese Dinge werden die Zeit überdauern und wir werden dort noch hinfahren und da werden wir den Herrn Trump schon lange nicht mehr dort haben und wir werden, das wird es immer noch geben. Gibt's als allerletztes, als Abschluss, gibt's irgendeinen ganz praktischen Reisehinweis? Würdest du irgendetwas ganz besonders mitnehmen in die USA? Irgendwas einpacken? Musst du besonders fit sein für diese Reise?
Du sollst eine gewisse Grundfitness haben. Jeder Nationalpark hat wunderbare Wanderungen und du gehst halt in jeden Nationalpark. Das heißt, du brauchst ordentliches Schuhwerk. An manchen Stellen sind Trekking-Sandalen praktisch, an manchen sind es einfach nicht so gut, weil man einen besseren Halt braucht. Hat. Nicht glauben, dass überall im Westen der USA heiß ist. Wir starten im Yellowstone-Nationalpark und wir sind durch verschneite Wälder im Juni gefahren. Also das heißt, wir sind dort bis 2800 Meter hoch. Also da fängt der Frühling gerade einmal an im Yellowstone an manchen Bereichen. Also wir gehen von kühl zu, ja, ordentlich warm bis wieder zurück in Kalifornien. San Francisco ist ja auch nicht die heißeste Stadt der Welt. Also ordentliche Kleidung mitnehmen, wo man wie beim Zwiebel eine Schicht nach der anderen ablegen und wieder anlegen kann. Also ist auch in den USA ganz was Praktisches. Irrsinnig viel Speicher mitnehmen, weil der Speicher, also Powerbank in das Handgepäck hinein, nur dort darf es sein, weil man unbedingt mehr untertags fotografiert, als man glaubt. Also es ist einfach die Welt voller tollster Fotomotive. Wenn man nicht alles abspeichern will in seinem Gehirn, sondern auch die Verwandten und Freunde daheim beglücken will, einfach viel Speicher mitnehmen. Und aufpassen, wenn man vernetzt sein will, einen guten Handy-Provider oder Speicher-Provider haben, der einfach ein gutes Angebot hat. Man muss aufpassen, vielleicht eine eSIM-Card nehmen, damit man einfach auch untertags vielleicht vernetzt ist oder einfach dann am Abend zusätzlich zu einem WLAN, das nicht immer gut sein muss in einem Hotel, dass man sich einfach dann anschauen kann, was tut sie denn daheim oder die Bilder bearbeiten kann oder was auch immer. Oder weiterschicken.
Genau. Gott sei Dank haben wir heute dank der eSIM-fähigen Smartphones das Thema Roaming eigentlich geschafft und damit ist sozusagen auch dieses Thema gut gelöst. In diesem Sinne, Elisabeth, vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst, mit Feuer und Flamme dabei warst und uns deine unglaubliche Begeisterung für den Westen der USA, für die unglaublichen Schätze der Nationalparks dort näher gebracht hast und auch Mut gemacht hast. Vielleicht ist auch jetzt eine gute Zeit, in die USA zu fahren und sich diese Wunder der USA anzuschauen, um auch ein anderes Bild von Amerika zu bekommen, als du es tagtäglich in den Nachrichten auch hörst. Das war die zweite Episode von Feuer und Flamme, dem neuen Reisepodcast von Kneißl Touristik. Alle Infos zu dieser Reise, Bilder, Verlinkungen zu Lokalen vielleicht, wenn wir es noch haben, die packen wir euch in die Shownotes oder auf Instagram und auf Facebook. In diesem Sinne wünschen wir euch alle eine gute Reise und wir sehen uns dann und hören uns in 2 Wochen wieder. Danke sehr.
Hat. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.